Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Wimbledon läuft noch. Die ganze Woche läuft das Turnier noch und ihr werdet mit der Erdbeerzeit von Chip and Charge natürlich auch immer informiert. Aber letzte Woche gab es natürlich auch das Challenger-Geschäft, das weitergegangen ist. Ganz viele Spieler werden natürlich während der Tage in Wimbledon bei anderen Turnieren spielen, weil sie entweder in der Qualifikation oder ganz früh ausgeschieden sind. So gab es in der letzten Woche 2 Challenger-Turniere und bei einem war der Kollege Florian Heer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich habe gerade angesprochen Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Du hast nicht ganz so viel Interesse an Wimbledon gehabt.
Ach, das kann man so eigentlich nicht sagen. Aber ich musste mir ja eine Art Jugendtraum erfüllen und einmal nach Ludwigshafen, nach Oggersheim zu kommen.
Wo der Altkanzler gewohnt hat früher.
Ja, es war schon ein bisschen witzig für jemand, der eigentlich einen großen Teil seines Lebens eigentlich nur gedacht hat, es gibt nur einen Bundeskanzler, dass es mich nochmal nach Oggersheim verschlägt, hätte ich eigentlich nicht gedacht.
In Ludwigshafen gab es nämlich letzte Woche einen Challenger und es gab eine Premiere. Zum ersten Mal gab es dieses Challenger. Erzähl mal ein bisschen davon, wie war es da?
Ja, es war sehr nett. Das Turnier ist ja umgezogen. Es ist das ehemalige Turnier aus Marburg und ist jetzt eben nach Ludwigshafen gezogen. Findet dort in dem BASF Tennis Club statt. Das klingt ein bisschen steril. In Wirklichkeit ist aber der Club eigentlich ja ganz idyllisch gelegen. Da ist so ein Weiher direkt nebenan, auch ein Freibad. Also das ist eigentlich eine ganz nette Atmosphäre. Ist ein ja angenehmes Ambiente dort, finde ich auch ein bisschen netter, als es in Marburg war. In Marburg hat man immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, na, das Turnier ist so ein bisschen versteckt worden vielleicht. Man hat es nicht irgendwie richtig so auf dem Schirm gehabt. Das fand ich, ist in Ludwigshafen anders gewesen. Es war dann, obwohl es da auch ein Stück weit weg vom Schuss war, dann aber doch relativ präsent. Auch der Club hat es, glaube ich, ganz gut angenommen und war eine relativ runde Geschichte.
Auch der Zuschauerzuspruch war gut, ne? Du hast da Videos gezeigt zum Beispiel, beziehungsweise Fotos gezeigt auf Twitter, dass die Ränge voll besetzt waren beim Halbfinale und Finale.
Ja, also Finale gerade natürlich auch ein bisschen bedingt durch die Geschichte mit Jannik Hanfmann, der dann eben auch ins Finale gekommen ist. Der ist ja nicht weit weg von dort eigentlich geboren. Der kommt ja eigentlich aus Karlsruhe, was ja vielleicht ungefähr eine Stunde weg ist von Ludwigshafen. Und der konnte dann hier auch seine ganze Entourage da mitbringen und konnte sich auf die Unterstützung da seiner Freunde und Familie da auch verlassen.
Das Turnier war insgesamt sehr gut besetzt. Henry Laaksonen als Top-100-Spieler dann an 1 gesetzt. Ich glaube, 13 Deutsche waren dann auch mit dabei. Du hast mit dem Turnierdirektor dann auch gesprochen, mit Heiko Hampel. Sollen wir da erstmal reinhören?
Machen wir. Kann er nämlich am besten gleich selber erzählen, wie es zu dem Umzug kam und ja, wie zufrieden er mit dem Turnier war.
Dann hören wir jetzt rein, was Heiko Hampel, der Turnierdirektor, zu sagen hat zu diesem Turnier in Ludwigshafen.
Ja, es ist der Finaltag beim Ludwigshafen Challenger und ich bin hier zusammen mit Heiko Hampel, dem Turnierdirektor des Turniers. Heiko, Fazit, wie schaut's aus die letzten 7 Tage? Wie siehst du es?
Also bin zufrieden. Bisher die erste Woche war eine Herausforderung, aber wir haben auch ein sehr gutes Turnierteam hier gehabt und mit erfahrenen Leuten nicht vom BASF Tennis Club, die uns unterstützen konnten. Also da ist nämlich ein gutes Backup hinten dran, das man nutzen kann. Die Anlage ist nämlich fantastisch für ein Turnier. Ich glaube, das sagt jeder Spieler, jeder Zuschauer. Das macht eine Menge Laune. Und wir hatten ein tolles Feld, fand ich. Sehr, sehr viele sehr enge Matches. Fand ich auf einem sehr, sehr guten Level. Da geht es mir immer darum, dass die Spiele gut sind, weil ich denke, Name ist auch mal austauschbar. Und klar haben wir uns gefreut, dass mit dem Jannik noch einer ins Finale kommt, der ja auch ganz, ganz hohe Sympathiewerte hat. Das sind gestern bis ins Halbfinale zumindest gekommen im Doppel. Also es war immer ein gelungener Auftakt. Es gab auch 1-2 Tage, wo man sagt, Mensch, da ist ein bisschen mehr Potenzial zuschauertechnisch drin, aber so für ein allererstes Mal, glaube ich, können wir zufrieden sein und kommen dann immer 2020 wieder gerne zurück.
Vielleicht kannst du es nochmal kurz aufklären. Das Turnier ist ja umgezogen von Marburg nach Ludwigshafen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den Hintergründen dazu erzählen.
Er hat den Vertrag damals mit Marburg so auch in derselben Laufzeit gehabt, wie das klar war, dass ich das den Vorstand abgebe. Und dann hat man halt gesprochen danach, ob wir zusammenfinden. Ich habe die Vorstellung, wir lagen einfach weit auseinander und dachte mir, es ist besser, bevor wir ein Turnier machen und das ein bisschen krampfhaft hinbekommen. Der Verein möchte gerne was Eigenes machen und ich habe meine Vorstellung und da haben wir uns aber schon gütlich, friedlich getrennt. Ich bin auch privat viel im Verein, bin da auch gerne. Und ich denke, wenn man so ein Turnier macht mit dem Verein zusammen, müssen halt immer noch die Ideen und die Visionen müssen schon in eine Richtung laufen. Und das war durch da nicht mehr so ganz der Fall. Und dann kam man über den Benny der Kontakt hier nach Ludwigshafen, weil der jetzt zweite Liga spielt, Benjamin Hassan. Und dann war ziemlich schnell klar, dass es hier funktionieren kann, weil Vorstand und Stadt Lust haben auf das Turnier. Und ich denke auch, es bemerkt nach einer Woche, dass es hier eine gute Chance hat, sich zu etablieren, denke ich.
Es gab so eine Besonderheit, das ist das erste und wahrscheinlich einzige Challenger-Turnier in diesem Jahr, was mit einem 56er Einzelfeld an den Start gegangen ist. Was waren die Gründe dafür?
Gut, man sucht ja immer so ein Alleinstellungsmerkmal, was man machen kann, ein bisschen fürs Marketing oder irgendwas Besonderes den Leuten auch zu bieten. Und das war also die Möglichkeit, in der Woche vor einem Grand Slam das mal zu beantragen. Als ich das erste Mal anfragte, hieß es, nein, das geht nicht. Und dann zwei Minuten später kam die Mail, doch, es geht auf jeden Fall. Also ADP hat sich dann nochmal umentschieden, hat es probiert. Aber letzten Endes ist es ja nicht so sehr viel mehr Aufwand. Man hat 8 Matches mehr im Hauptfeld und braucht ein paar mehr Trainingsplätze, ein paar mehr Übernachtungen. Aber insgesamt war es für uns schön, eben weil auch viele von der ATP hier waren, also 2 Supervisor und der Tourmanager. Es hat so einen ganz netten Rahmen einfach auch gegeben, ist das erste Mal. Und von daher, wenn es für uns wieder machbar sein sollte, wenn das beibehalten würde, würden wir es gerne wieder beantragen.
Stichwort ATP. Ich glaube, ihr hattet heute Morgen das Feedback-Gespräch mit dem Supervisor. Wie ist es ausgefallen?
Ja, zum Glück sehr positiv. Wir waren auch von der Anlage natürlich sehr überzeugt und auch vom Turnierteam insgesamt. Das sind nicht tolle Helfer, erfahrene Helfer, viele aus Koblenz, aber der Verein hat ja auch eine sehr gute Erfahrung durch die deutschen Jugendmeisterschaften. Ich meine, die Anlage ist vielleicht für einen Challenger wie gemacht, kann man sagen. Und dadurch hat er eigentlich Verbesserungsvorschläge gehabt, die wir gerne umsetzen wollen. Das ist für den Spielerbereich, ist aber alles Dinge, wo man sagen kann, die kann man auch gut umsetzen. Es war jetzt kein Punkt dabei, wo man sagt, da habt ihr jetzt völlig daneben gelegen. Und von daher, glaube ich, ist es das erste Mal gut, dass wir da eine gute Benotung erhalten haben. Und versuchen mal die Sachen, die jetzt aus seiner Sicht noch verbesserungswürdig sind, eben auch noch dann fürs nächste Jahr gewuppt zu bekommen.
Insgesamt lässt sich festhalten, die Challenger-Landschaft in Deutschland scheint zu wachsen. Ich glaube, das ist ein positives Signal, oder?
Ja, super. Ich meine, auch mit dem neuen Turnier in Augsburg kann man auch gut vorstellen, dass es ein super Standort ist für einen Challenger. Dem eigenen vom DTB ist noch im Oktober. Hier ist ein bisschen was dazugekommen. Wir waren immer geschrumpft, immer noch 6. Also was, wurde es ein bisschen dünne langsam. Und jetzt durch die ganzen Reformen, die eingesetzt haben, ist es für viele Spieler echt auch schwer geworden, reinzukommen in Turniere. Okay, ITF hat es wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Aber ich denke schon, dass es auch dem DTB natürlich wichtig ist, vielleicht so immer mal 10 bis 12 eigene Turniere zu haben im Jahr, dass auch mal einen Spieler vielleicht über das ganze Jahr wirklich komplett unterstützen kannst. Das hilft den Jungs schon. Ich finde es auch gut, Quali zu spielen, weil man muss sich auch durchsetzen können. Aber manchmal, klar, ist es auch mal ganz schön, eine Hilfeleistung zu bekommen. Und dadurch, glaube ich, ist es toll. Und natürlich spielen viele Spieler auch gern vor heimischem Publikum. Da ist der Janik das beste Beispiel. Und wenn wir natürlich generell gucken, wer in den letzten ein, zwei Jahren so bei den deutschen Turnieren gewonnen hat, dann waren das sehr, sehr viele deutsche Sieger. Von daher, glaube ich, ist es den Turnieren gut tut und für den deutschen Nachwuchs eben auch ein absoluter Vorteil ist, viele Turniere zu haben.
Und ich glaube, ihr besucht euch ja auch gegenseitig. Also die Veranstalter, die Turnierorganisatoren sind auch ja auch immer wieder bei den anderen Events zu finden.
Genau, also wir haben einen guten Draht untereinander, tauschen noch die Zahlen aus. Letztendlich sind wir ja keine Konkurrenten, was Sponsoren betrifft. Wir haben ja weniger überregionale. Und das hilft schon viel, weil die da halt immer so ein, zwei Sachen haben, die man vorher nicht gewusst hat. Und das kann er ja 1.000 Euro sparen letzten Endes. Da kann man einem was an einem neuen Einkommen bringen oder generell einfach helfen, die Abläufe besser zu gestalten. Und es macht immer Spaß. Jetzt am Juli oder 26. der DTB die ganze German Master Series, glaube ich, eingeladen nach Hamburg. Da werden auch viele von uns hinfahren. Und so einen Austausch zu haben, das finde ich immer gut. Also das macht ja auch eine Menge Spaß. Ja.
Das hast du schon kurz erwähnt. 2020 wird es das Turnier wahrscheinlich wieder geben. Nächster Stop für dich wird aber wahrscheinlich Koblenz sein.
Genau, da haben wir die Woche gewechselt von der Australian Open Woche jetzt rein in die Bergamo Woche, dritte Woche Februar, ist auch Karnevalswoche, das wird also eine lustige Sache werden in Koblenz und mal gucken, wie sich so angenommen wird, aber echt jetzt schon wieder einen guten Kartenvorverkauf und es ist ja noch 8 Monate hin, also manchmal bin ich ja selbst überrascht, dass schon so ein bisschen so ein Sonderstandort irgendwie, also Koblenz, das räumt. Und wir haben auch zum ersten Mal auch ein, zwei überregionale Sponsoren gewonnen mit Rewe, die jetzt mitmachen. Das ist für uns eben auch wichtig, dass wir da mal ein bisschen schaffen, neben den vielen regionalen und lokalen, die wir immer brauchen, auch mal 1, 2, 3 zu bekommen, die halt ein bisschen größer sind. Und vielleicht, denke ich mal, ist das eine schöne Geschichte und hoffen wir, dass es da sich so weiterentwickelt und vielleicht auch 1, 2 Sponsoren Lust haben, auch bei beiden Turnieren halt präsent zu sein. Das ist ja so ein bisschen, denke ich mal, beides sind Pfälzer Turnier oder in Rheinland-Pfalz ansässig und das ist ja auch nicht so ganz verkehrt, in einem Verband 2 zu haben.
Der Wechsel vom Datum her, was waren die Beweggründe dafür?
Also wenn wir den reinen Termin gelassen hätten, wären wir in die Quali-Woche von Australian Open gerutscht. Das wäre eine halbe Katastrophe, weil nicht kein Spieler aus den 250 da normalerweise da ist. Die Woche drauf, also unsere eigentliche Woche, war schon belegt in der Halle, weil jetzt ja Australian Open eine Woche nach hinten gewandert sind, durch dieses neue Event da zu Beginn des Jahres. Und dann mussten wir gucken in der Halle, was sind überhaupt noch für Wochen übrig, die frei sind und was passt vielleicht einigermaßen. Eigentlich war nur noch die erste, dritte Woche Februar möglich und da muss man der DPO mal klar sagen, also jetzt muss man schwarz oder weiß, wir brauchen mal eine Entscheidung, weil der Hallenbetreiber wartet ja auch nicht auf mich, gibt es genügend andere Events, die da rein wollen und dann ist es die dritte Woche geworden, mit der sind wir eigentlich ganz happy, aber wie es dann konkret auswirkt, wollen wir sehen, aber genau, das waren so die Beweggründe.
Dann hoffen wir, dass es ein toller Event auch wieder wird im Januar und ja, vielen Dank bis dahin.
Ja, danke dir und gerne wieder.
Jetzt ist es relativ schwierig, dann schon mal vorauszugucken, aber es wird eine zweite Ausgabe von diesem Turnier in Ludwigshafen geben.
Ja, ganz genau. Meines Wissens nach gibt es einen 5-Jahres-Vertrag sogar mit Hampel und den Club vor Ort. Das heißt also, dort sieht es nach einer längeren Zusammenarbeit aus. Wie gesagt, da sind natürlich noch die ein oder anderen Sachen, die bestimmt noch ein bisschen verbessert werden können. Zuschauerzuspruch kann am Ende natürlich immer ein bisschen mehr sein. Man hatte während der Woche ja auch ein paar richtig heiße Tage, gerade zu Beginn. Das waren noch so die Ausläufer so dieser Hitzewelle und da ist dann auch relativ schwierig, die Leute dann dort dazu zu bewegen, sich dort in die Sonne reinzusetzen und Tennis anzuschauen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer etwas schwer, den Clubmitgliedern dann auch immer zu verklickern, naja, also das ist jetzt hier ein internationales Turnier, ihr müsst jetzt da kommen, es ist auch nicht umsonst, ne? Also sie müssen ein bisschen was dafür bezahlen und da hat man schon immer so ein paar Herausforderungen, auch als Veranstalter, wenn man mit so einem Club, glaube ich, zusammenarbeitet, aber er wirkte relativ zufrieden und ich glaube, da ist eine gute Basis geschaffen worden, auf jeden Fall für die nächsten Jahre dort ein solides Challenger-Turnier dort in den nächsten Jahren abzuhalten.
Jetzt gab es bis zum Viertelfinale nur noch einen Deutschen mit Jannik Hanfmann, der im Turnier verblieben war. Die anderen Deutschen alle vorher ausgeschieden. War man zwischendurch auch so ein bisschen verängstigt, dass das eventuell auf den Zuschauerzuspruch sich niederschlägt? Oder haben die Leute diesen Sport, der dann trotzdem immer noch gut war, angenommen, obwohl nur noch Jannik Hanfmann dabei war?
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich denke, das ist aber bei den großen Turnieren auch nicht viel anders. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man ein Turnier auf ATP-Ebene in Deutschland veranstaltet, dann gibt's halt am Ende auch wirklich nur 2-3 Spieler, die tatsächlich auch wirklich Tickets. Das sind am Ende Federer, Nadal, Djokovic vielleicht sogar schon mit Abstrichen. Und dann sind's immer die Local Favorites, die am Ende ja die Leute dazu bewegen, zum Turnier zu kommen. Und so ist es bei den Challengern natürlich auch ähnlich. Da hast du ja nicht die richtigen Big Names. Also denke ich, sind dort die in dem Fall deutschen Spieler natürlich sehr, sehr wichtig für das Turnier. Und ja, wenn es ohne Hanfmann vielleicht weitergegangen wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen kritischer geworden. Aber so gesehen hat natürlich alles wunderbar gepasst am Ende.
Henry Laaksonen ist in der dritten Runde ausgeschieden. Der hatte erst Lukas Mietler besiegt. Er war an 1 gesetzt, hatte in der ersten Runde ein Freilos, war dann gegen Lukas Mietler erfolgreich gewesen und hat dann gegen Constant Lestien verloren. Der wiederum hat im Viertelfinale gegen Filip Horanský verloren. Filip Horanský ist ein Slowake und der ist am Ende ins Finale gekommen und er stand nach dem Viertelfinale dir Rede an und Antwort. Da hören wir jetzt auch erstmal rein. Das ist ein bisschen längeres Interview, so ungefähr 7 Minuten, aber Filip Horanský hat durchaus auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Das hören wir jetzt mal.
First of all, congratulations. Yeah, great victory today. I guess it was a pretty tough match. What was the key to success today?
Thanks a lot, first of all. I mean, the key was just to stay aggressive in my game, because when I played a little bit soft, Constant has really good strokes, especially from forehand. Also, he has some very good drop shots. So when I was aggressive, I think I was winning most of the balls. Also the key was good serve when I was hitting the targets, I mean the good serve, then the position was for me was better. So yeah, it was a tough match and I was just keep fighting and this was the main key.
It also seemed to be pretty tough to play against him because he seems to be a pretty tricky player with a lot of variety he put in his shots, right?
Yes, he has very good touch. I mean, in both strokes, he can do very tricky shots. So, yeah, it was physical, it was fight, and in the end, I was the lucky one. And I mean, I played some good shots in important points, so this decided today.
He also hit one or two underarm serves. You didn't seem to be pretty happy about this. Do you think, because there's a lot of discussion about this going on at the moment, do you think this is a legal weapon on the court?
Yeah, it's legal. I mean, these are emotions. I mean, I was pretty angry about it because of the match, but when I look back, it's part of the tennis. He can do what he wants if it's in the rules. So yeah, I mean, he could do that. I mean, I'm okay with that.
Just arrived from Wimbledon or London. You played a couple of grass courts tournament. Wasn't that successful?
Yeah.
How difficult is it for you to play on the grass?
I mean, first of all, was good experience, and what decided in the tournaments is self confidence, because I had a pretty tough match. First grass match in Surbiton, I lost against Tommy Paul in three sets, 4-6 in third, and from that match I didn't believe myself. I mean, when I look back to the grass season, it was only about self-confidence. I imagine if I would win the first match, the self-confidence would go high or higher than when I lost that match. So, and anyway, I mean, for me it was a good experience to play all four challengers or all three challengers on the grass, and then Wimbledon. So hopefully next year will be better, and this experience will give me something special next year.
But I think you're happy to be back on the clay, right?
Yeah, I mean, of course, I was growing up on the clay, so that's why. But tennis, I mean, profi tennis, it's not only on the clay, so I have to learn also to play on the grass, also on the hard court. So actually, after Wimbledon, when I lost the first round of quali, I wanted to stay more on the grass and to play some more matches, but now clay came, so I take it how it is.
Talking about this season, it's your second semifinal following Bordeaux. How would you describe the season so far for you? How's it going for you?
Actually, I mean, it's third semi because I played one in Budapest after Davis Cup. So, I mean, could be better, but half of the season is in front of me. And I played really good matches, and what is important, I'm getting better and better every day. I have a very good coach.
Who's your coach at the
moment? Karol Kučera. He was a former top 5 player, and he's a nice person as well. So we are doing a good job also off the court, so that's important. And when you practice good and you're doing the right things, it will come sooner or later. So we are trying to do our best, and it will come. I mean, we are pretty sure.
Does he travel with you the tour?
Yes, that's he was also here, but he has to leave because some family problems, but nothing serious. And yeah, this is very important that he's traveling with me, even in the case that he has a small kid and wife. So for him, it's also not so easy to travel and not to see his child growing up. So yeah, I'm very thankful for this, and this is the important also.
Do you have kind of a home base in Slovakia?
Yeah, we are under National Tennis Center. I have contract with National Tennis Center, and he as well. So Bratislava is our bed, and National Tennis Center is our camp, where are also other players practicing, and also other coaches like Gombos. This guy Molchan is part of our group as well. So yeah, we are like good group, and that's important that we are pushing each other to go high.
And being back to be in Germany seems to be good for you. You're won your lone challenger title here in Meerbusch.
I mean, I like Germany. I was living a couple months in Düsseldorf, practicing there. I'm playing club matches there as well. So, yeah, I have many friends here. So, yeah, I mean, I like it here, the atmosphere and everything.
Do you speak some German?
I can understand. I mean, I had for 4 years in high school.
Okay.
I can speak some basic things, but to speak like interview in German, no chance.
Your next opponent could be Alex. As you already mentioned, you know each other pretty well. How is it on the court?
I mean, yeah, we are friends out of the court, but in the court it's a tough match. I mean, it's match, so emotion, everything. So you have to respect it. And we played each, against each other this year already in Budapest in quarterfinal, I think. So, and was pretty emotional. But after match, we shake hands, and life is going on. Life is going on.
Do you have any particular goals for the rest of the season? Maybe also in terms of ranking positions?
I would like to stay around 150, but of course the goal is to be top 100 and play the best tournaments. But you have to go step by step, and you have to... I mean, what Karol learned me is the one thing, and that's it. You have to practice good, you have to do right things, and then it will come. So. Yeah, of course we have goals, keep it to top 100, but we're going step by step.
Okay.
Thank you very much. See you around.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
Zu dem Zeitpunkt, wo du mit ihm gesprochen hast, wusstest du noch nicht, dass er ins Finale einziehen wird. Es war dann insgesamt das zweite Karrierefinale in einem Challenger. Hatte letztes Jahr in Meerbusch gewonnen und dieses Jahr dann in Ludwigshafen dann das Finale erreicht. Er macht so langsam seinen Weg Richtung Top 150.
Ja, der scheint sich auf deutschem Boden, deutschem Geläuf ganz gut wohl zu fühlen. Also Meerbusch dort den Titel gewonnen, sein erster Erfolg auf Challenger und bisher auch einziger Challenger-Erfolg. Hat ja so ein Career-High von knapp 160 schon gehabt, kommt langsam wieder in diese Regionen. Ist ein, ja, ist ein dynamischer Spieler auf dem Court, relativ hoch geschossen, aber dann aber auch beweglich, hat ein gutes Serve. Ich glaube, die Bedingungen waren für solche Leute, Hanfmann spielt ja so ein bisschen ähnlich, da ganz gut geschaffen für die. Und ja, ist ein zurückhaltender Typ abseits des Platzes, aber sehr, sehr freundlich und hat ja auch ein bisschen erzählt, dass er da eben in Bratislava auch trainiert. Und die Partie gegen Lestienne, die war hochinteressant, weil sie eben sehr, sehr gegensätzlich war. Lestienne, so ein tricky Player aus Frankreich, der sehr facettenreich mit vielen Varianten in seinem Spiel da eben reinbringt. Der hat dann auch so ein oder zwei Underarm-Serves da eben gemacht. Da habe ich ihn ja auch im Interview drauf angesprochen, weil das ja im Moment ja so eine große Diskussion ist, ob das eben so eine legale Geschichte ist. Horanski war in dem Moment richtig angefressen, deshalb habe ich ihn auch drauf angesprochen. Also das hat man richtig gemerkt, hat dann irgendwie dann auch vor sich hingemurmelt und gesagt, ja, super, hast du das gemacht. Also viel Ironie da eben reingepackt, aber wie man ja dann gerade eben auch gehört hat, hinterher hat er gesagt, das ist dann schon auch den Emotionen auf dem Platz geschuldet. Und ja, er konnte damit dann ganz gut auskommen. Lestienne war am Ende dann auch mit den Kräften zum Matchende hin ziemlich angeschlagen. Er hatte dann auch Krämpfe, musste mehr oder weniger vom Platz getragen werden. Also das war, glaube ich, so eines der Highlights. Partien in dieser Woche und deshalb eben auch sehr interessant und deshalb auch das längere Interview dort im Nachgang.
Philipp Horanski ist dann ins Halbfinale gekommen, hat dort Alex Molchan, seinen Landsmann, besiegt aus der Slowakei. mit 6-4 und 6-4 und er stand im Finale Jannik Hanfmann gegenüber. Jannik Hanfmann hatte sich letztes Jahr, hatte er das Turnier in Braunschweig gewonnen. Vor diesem Turnier in Ludwigshafen waren diese gesamten Punkte aus Braunschweig in der letzten Woche rausgekommen aus der Weltrangliste, weil 52 Wochen vergangen waren. Er ist jetzt also knapp an die Top 300 rangekommen und musste jetzt hier mal ein paar Punkte wieder gewinnen, um sich einfach wieder ein bisschen zurück in der Weltrangliste zu kämpfen. Und das hat er gemacht. Er musste in der ersten Runde gegen João Domingues aus Portugal gewinnen. Der war hier an 11 gesetzt, hat er in 3 Sätzen getan. Und dann war es eigentlich fast ein Durchcruisen von ihm. Johannes Herdeis war der nächste Gegner in der zweiten Runde. Dann Gianluca Maga an 6 gesetzt hier. Auch den besiegte Jannik Hanfmann ganz klar. Und dann vielleicht sein bester Sieg gegen Elias Humer im Viertelfinale an 4 gesetzt. Stefano Travaglia an 2 gesetzt, hat er in 3 Sätzen besiegt und stand dann im Finale gegen Horanski. Jannik Hanfmann, bevor wir über das Finale sprechen, bis dahin hatte er schon 3 gesetzte Spieler rausgenommen aus dem Turnier und gerade mit Humer, mit Stefano Travaglia und dann auch mit Gianluca Maga 3 absolute Sandplatzspezialisten.
Ja, gerade dieses Spiel gegen Elias Humer, das war eine relativ kuriose Partie, denn er lag 4-0 zurück im ersten Satz und ich habe gedacht, oh, das geht jetzt mal aber richtig in die andere Richtung. Und dann hat er seitdem 4-0 dann also 6 Spiele in Folge gemacht. Ich habe ihn danach dann auch nochmal gesprochen. Er hat gesagt, also er hat sich irgendwie gedacht, na, jetzt muss ich plötzlich anfangen, Tennis zu spielen. Und das hat er dann eigentlich umgesetzt und hat von dort an lief's und hat dann, was dann am Ende relativ souverän auf dem Scoreboard aussah, dieses Match dann gewonnen. Aber tatsächlich war das ein relativer Kraftakt, auch gegen Travaglia. Das ist ein Italiener, war eben an 2 gesetzt, so typischer italienischer Sandplatzwühler, der ja auch so ein bisschen diese motzige Stimmung manchmal auf den Platz bringt, hat so etwas, so ein bisschen so diese Fonini-Attitüde da manchmal auch auf den Platz gebracht. Das war auch eine sehr, sehr große Aufgabe. So gesehen kann Hanfmann da sehr zufrieden sein mit der Performance, die er abgelegt hier hat und er war ja auch ein bisschen mit Verletzungen geplagt im Vorfeld, deshalb ja auch zurückgefallen in der Weltrangliste, immer wieder mal Probleme gehabt mit dem Ellbogen und so weiter. Und man hat ihm richtig angemerkt, dass er Spaß hatte, die Woche zu spielen. Dazu kam eben natürlich der Fakt, dass er hier die Freunde und Bekannte da im Publikum hatte. Er hat gemeint, manchmal ist es auch gar nicht so leicht, wenn man die im Publikum sieht, dann ist man wiederum abgelenkt. Aber alles in allem hat ihn das, denke ich, beflügelt und der war sehr, sehr zufrieden mit seiner Performance. Zu Recht und weltranglistentechnisch von den Punkten her ganz genau war das ein wichtiger Schritt, um da eben nicht weiter zurückzufallen in Bezug auf Punkteverteidigung.
Er hat 80 Punkte am Ende gewonnen in der Weltrangliste, weil er das Finale in einem Einbahnstraßenmatch gegen Filip Horanski mit 6-3 und 6-1 gewonnen hat. Und ein Jahr nach seinem Turniersieg in Braunschweig hat er jetzt mal wieder einen Turniersieg geholt beim Challenger in Ludwigshafen. Und das wird ihm sehr, sehr gut getan haben. Du hast ihn nach dem Turniersieg dann auch noch gesprochen. Und da hören wir jetzt erstmal noch gerade rein.
Ja, ich bin hier mit Jannik Hanfmann, Sieger der Erstausgabe des Ludwigshafen Challengers. Gratulation, Jannik. Ziemlich schnelles Finale. Vielleicht überrascht, dass es so schnell gegangen ist?
Ja, überrascht, aber positiv überrascht natürlich. Ich habe morgen nochmal ein Match, deswegen war es ganz gut, heute ein bisschen Kraft zu sparen. Aber ja, war eine tolle Leistung von mir heute. Und dass es dann 3-1 ist, hätte ich jetzt nicht auch gedacht.
Nach ein paar überstandenen Verletzungen, jetzt der 4. Karrieresieg auf Challenger-Ebene, was bedeutet das?
Ja, viel. Also diese Turniere zu gewinnen, das ist nicht so einfach. Ich meine, wenn man überlegt, das waren 56 Spieler hier im Hauptfeld und dass du dann der Einzige bist, der quasi in der Woche ohne Niederlage rausgehst, das ist sehr schön für mich. Und klar, dass es auch noch zu Hause ist, in der Nähe von da, wo ich herkomme, das ist... Ja, macht es umso spezieller. Ich habe heute vor vielen Freunden und Familie gespielt und das war schon eine coole Woche.
Jetzt geht es direkt weiter nach Braunschweig, Mission Titelverteidigung. Genau. Was sind die Erwartungen dort?
Ja, Erwartungen schwierig. Ich meine, ich habe jetzt hier einen Titel geholt und mache mir da jetzt nicht viel Stress, dass ich da den Titel geholt habe letztes Jahr. Ich freue mich eigentlich einfach, dass es jetzt weitergeht und ja, ein Tag off wäre auch nicht schlecht, aber morgen muss ich gleich weiterspielen und da wartet auch, glaube ich, eine taffe Aufgabe für mich und deswegen schauen wir mal. Ich werde es jetzt heute ein bisschen genießen, aber ab morgen ist dann wieder Turniermodus.
Gibt es heute noch ein bisschen Zeit mit Feiern, mit Freunden, Bekannten?
Nee, es geht direkt jetzt mit dem Auto nach Braunschweig.
Okay, dann gute Reise und bis dahin.
Danke.
Ja, Jannik Hanfmann war sehr zufrieden mit seiner Woche. Kann er auch nur sein, weil er, wie gesagt, gute Leute geschlagen hat und weil er sich hier in einem 48er-Feld, in einem 48er-Feld dann durchgesetzt hat und dieses Turnier gewonnen hat. Das war insgesamt, kann man da einen Haken dran machen, das war eine perfekte Woche für Hanfmann.
56er-Feld, by the way. Das war das Alleinstellungsmerkmal dieses Turniers. Es war das erste und wahrscheinlich auch einzige ATP Challenger Turnier, das was mit einem 56er Feld hier angetreten ist. Normalerweise sind es 48er. Hier war man mehr oder weniger auf einer Suche nach so einem Alleinstellungsmerkmal und deshalb war es das erste 56er Draw. Es waren sogar zwei ATP Supervisor vor Ort. Das hat es auf Challenger Ebene auch so noch nicht gegeben. Ein Tour Manager war da, also da war richtig Staff auch vor Ort und das war natürlich hier schon noch eine Besonderheit, dann am Ende unter die letzten zwei zu kommen. Horanski war am Ende, der war im Finale, der war platt. Das Finale, wie du schon gesagt hast, das war One-Way-Traffic. Das war unter eine Stunde, dann war der Fall erledigt und ich glaube, Horanski, der hat sich wirklich verausgabt vorher, mental, physisch, war da nicht mehr auf der Höhe.
Jannik Hanfmann hat auch jetzt in Braunschweig, was diese Woche läuft, das die nächste Runde erreicht. Also steht dort auch in der zweiten Runde 7-Match-Winning-Streak für ihn, für Jannik Hanfmann. Und er ist im Moment wirklich in guter Form. Du hast es gerade gesagt, dieses Alleinstellungsmerkmal. Das ist natürlich dann auch für ein Turnier wie Ludwigshafen, das parallel zu einem Grand Slam stattfindet, ja dann auch immer gut, sich von allem anderen abzuheben und vielleicht dann auch mehr Spieler anzulocken, die dann um Punkte kämpfen, weil ganz viele halt auch in der Qualifikation schon ausgeschieden sind.
Ja, genau. Also für die Challenger ist immer so die Frage, was ist so der beste Spot im Kalender? Wahrscheinlich, oder man sagt, das ist immer die zweite Woche der Grand Slams, die Möglichkeit zumindest geben könnte, dass dort relativ hochkarätige Spieler noch kommen könnten. Denn wenn die eben zum Beispiel in der ersten Runde dieser Grand Slams ausscheiden, dann kann es sehr oft sein, dass die dann eben in der zweiten Woche dann noch einen Challenger spielen. In Wimbledon und so mit dann wieder zurück auf Sand ist es ein bisschen schwierig. Wir haben das jetzt auch in Braunschweig gesehen, was jetzt diese Woche läuft. Also da sind jetzt nicht so viel mehr gute Spieler, sage ich mal, dort vor Ort, als das beispielsweise in Ludwigshafen eben der Fall ist. Diese erste Woche Grand Slam ist eben auch ganz okay. Man ist da, glaube ich, auch sehr zufrieden mit diesem Spot. Aber ja gut, der Kalender ist hier auch sehr, sehr vollgepackt. Und ich glaube, das passt so ganz gut. Es gibt ja eben mit dem Anschluss jetzt im Turnier mit Braunschweig dann auch die Möglichkeit für die Spieler dann gleich zwei Wochen in Deutschland zu bleiben, auf Sandplätzen zu bleiben. Und das ist ja auch immer wieder ein Anreiz, um dort die Spieler dann dorthin zu bekommen, dass eben die Reiseaufwendungen und Strapazen sich dort eben auch im Rahmen halten.
Jannik Hanfmann hat auf jeden Fall das Herren-Einzel gewonnen und auch im Doppel wurde natürlich gespielt. Und da haben die an 1 gesetzten Nathaniel Lemmens und Fernando Romboli gewonnen aus Brasilien und beziehungsweise den USA, Lemmens aus den USA. Die haben hier eigentlich einen Start-Zielsieg hingelegt, hatten in der ersten Runde gegen Johannes Herteis und Benjamin Hassan durchaus noch Probleme, mussten in den Champions-Tiebreak, aber dann gegen Rigelis und Kola keine Probleme gehabt, gegen Horanski und Mietler keine Probleme gehabt und auch im Finale gegen Dominguez und Sosa keine Probleme gehabt, 7-6 und 6-1. Nathaniel Lemmens und Fernando Romboli, das wird nur den größten Experten ein Name gewesen sein und auch hier hat Florian mit den Siegern gesprochen und auch hier hören wir nochmal rein.
Yeah, Nathaniel Lemmens, Fernando Romboli, doubles champions here in Ludwigshafen. Good match in the final. What was the key to success?
You know, honestly, I think the first set we had some looks at breaking them. I think we were holding pretty well most of the first set, and I think a lot of it was just kind of staying tough. I think we knew we were going to get more looks at breaking and just kind of hung tough, didn't get them, and then in the breaker we, you know, were able to sneak it out. Play a couple gritty points and get it, and I think that helped us moving into the second. We knew that even if we weren't able to break, we had a good chance. So I think that helped us today.
It's a new event on the ATP Challenger Tour. How was the experience this week here?
It was great. I mean, for sure, everybody that works on tournament helps a lot. I mean, the players' desk, the ball boys, everybody. I mean, the club, it's like really good club. All the facilities, like a lot of courts to practice, balls, water, I mean, restaurants. And, of course, I mean, the people that come and watch, I mean, challengers, it's not always like this, and it's important to us to play like with a lot of people. It's much nicer, you know, and that's it. I mean, it was a great experience for sure. It's a great tournament, and I hope you guys can make more of this.
You won a couple of doubles titles before, but I think it's your first team title, isn't it?
Yeah, it's first team title. Actually, it's the second tournament that we played together. So first team title, I think we're a good team. So let's keep trying to play a little bit more.
So there will be a chance to stick together for the rest of the season, or how does it go on for the next couple of weeks?
Well, actually, next week we're both committed to different guys. He's committed to a Brazilian guy named Fabricio Nace, and I'm committed to a Croatian guy, Antonio Sancic. And I think down the road we'll definitely play. I know for me, as an American, I'm trying to get into U.S. Open, so I need to play with an American for a while and hope to get a wild card, kind of, but definitely plan on teaming up again. We play well and great energy on court, so.
But I think you will stay here in Germany for the next
week.
Next will be Braunschweig.
Next week in Braunschweig, yep.
So all the best for that.
Thank you very much.
All the best.
Thanks.
Ich habe ein Doppel an diesem Wochenende gesehen und das war das von Dustin Brown und Hans Verdugo, die nämlich gegen Dominguez und Sosa verloren haben, 13-11 im Match-Tiebreak. Das war ein dramatisches Spiel. Lemons und Romboli haben sich das alles angeguckt und haben am Ende abgeräumt dann.
Ja, es gibt ja auch auf Challenger-Ebene erstaunlicherweise ein paar Spieler, die sich tatsächlich auf das Doppel fokussieren. Und die zwei gehören mit dazu. Ich glaube, Lemons hat überhaupt zum ersten Mal in Deutschland gespielt, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Insgesamt war es das zweite Turnier für die beiden zusammen, dementsprechend also auch der erste Teamerfolg für die beiden. Und ja, die bleiben jetzt auch in Braunschweig, wie die meisten Spieler sind dort jetzt hier bei den Sparkassen Open in dieser Woche aktiv, allerdings dann jetzt mit unterschiedlichen Partnern. Das ist ja eben auch immer so ein bisschen ein Wechselspiel, auch auf Challenger-Ebene, dass es da so richtig feste Paarungen gibt, ist relativ selten. Zu was es führen kann, haben dann zum Beispiel Andreas Mies und Kevin Gravitz ja gezeigt, die dann sehr lange eben auch zusammenblieben und ja viele, viele Challenger-Turniere gespielt haben. Und ja, jetzt inzwischen ja in anderen Sphären unterwegs sind.
Den einen oder anderen Erfolg feiern konnten in den letzten Monaten.
genau.
Kravitz und Mies. Nathaniel Lemons hat durch diesen Turniersieg zum ersten Mal die Top 100 erreicht im Doppel. Fernando Romboli ist auf 108 in der Weltrangliste. Also auch hier sind große Erfolge gefeiert worden am Wochenende. Und du hattest sie, wie gesagt, im Interview. Es gab in der letzten Woche noch ein anderes Challenger, das in Recanati, da war Matthias Bachinger an 1 gesetzt, aber er hatte mit der Entscheidung nichts zu tun, weil er nämlich am Ende im Achtelfinale schon ausgeschieden war gegen den späteren Finalisten Roberto Marcora aus Italien. Der unterlag aber Igor Gerasimov in 2 Sätzen, also Gerasimov im Challenger in Recanati war er letzte Woche der Sieger. Du hast es gerade schon gesagt, diese Woche geht es gleich weiter in Braunschweig. Es gibt insgesamt 4 Challenger-Turniere in dieser Woche in Braunschweig, in Perugia auf Sand. Und dann geht so langsam schon die Hartplatz-Saison in den USA los. Winnetka und Winnipeg sind 2 Challenger-Turniere, die auf Hartplatz stattfinden. Jetzt geht's so langsam Richtung, also über einen großen Teich.
Ja, genau. Es splittet sich jetzt langsam auf. Das ist ja dann das, was nach Wimbledon, nach dieser Woche auf der ATP-Tour ja auch passieren wird, denn auch dort wird es wieder so ein kleines Intermezzo auf den Sandplätzen in Europa geben, da kommt ja dann eben Umag, Hamburg, Kitzbühel und so weiter und es findet parallel dann eben auch schon der Start des Hardcourt Swings in Amerika statt, also vor allem eben Kanada und den USA und so ist es hier jetzt eben auch bereits auf Challenger-Ebene. Die Turniere jetzt hier in Deutschland, die sind ja sehr prestigeträchtig. Also das in Braunschweig hat ja, ich glaube, 3-mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch diesen Challenger Award gewonnen. Das heißt, ausgezeichnet als bestes Challenger-Turnier weltweit. Und das ist natürlich schon immer noch eine Hausnummer. Auch die Spieler kommen da gerne hin, wenn man dort ist. Das Turnier ist ein Riesengelände. Es ist ja diese Erfindung, dieses sogenannten Tennis-Tainments. Sie verarbeiten oder propagieren das ja als Tennis meets Nightlife. Das heißt, tagsüber finden Tennis eben statt, das Turnier an sich, die Matches, und abends dann riesige Veranstaltungen mit Bühnen, die auch richtig gut besucht sind. Also da kommen dann abends richtig viele Leute auch noch zu den Events, und deshalb wirkt es eigentlich schon immer wie ein wesentlich größeres Turnier. Also ich glaube, es gibt zwei 50er Turniere auf der ATP-Tour, die wesentlich kleiner und vielleicht auch nicht ganz so professionell daherkommen wie dieses Challenger-Turnier in Braunschweig.
Und es hat drei Top-100-Spieler, wird von Kaspar Rüde angeführt, und das ist wirklich sehr gut besetzt. Lukas Rosol zum Beispiel, Elias Jumeir ist auch dabei, Rudi Mollecker ist zum Beispiel auch dabei, Hugo Delien aus Bolivien. Also wirklich exzellent besetztes Challenger-Turnier in dieser Woche in Braunschweig, und da sprechen wir dann in den nächsten Wochen auch darüber, weil du bist nämlich auch vor Ort diese Woche dann.
Genau, ich werde den meisten Spielern jetzt dann folgen und dann eben auch auf dem Weg mich nach Braunschweig machen und schauen, wie dort dieser 2 Wochen Clay Court Swing in Deutschland eben weitergeht.
Das war es mal wieder mit einer neuen Ausgabe von Challenger Corner. Weil nämlich letzte Woche Ludwigshafen war, haben wir so ein bisschen die Berichterstattung von Wimbledon aufgebrochen und haben gedacht, Mensch, darüber müssen wir auch mal drüber sprechen, und es gibt ja viele unter euch, die gerne über die Challenger informiert werden möchten. Das war's für heute. Dir vielen Dank, Florian, und gute Reise nach Braunschweig.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören hier auf meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal in der Challenger Corner. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.